Schön. Lasst uns Platz nehmen. So. Und wir wollen jetzt heute uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Mein Thema ist Gnade. Wie funktioniert die Gnade? Und so weiter. Eigentlich alles, was wir sind, ist Gnade. Alles ist Barmherzigkeit, alles ist Güte Gottes und so weiter. Aber wie funktioniert die Gnade? Und wir wollen mal uns Gedanken machen, was bezweckt die Gnade? Was will Gott mit der Gnade erreichen, wenn er uns gnädig ist? Er hat einen Zweck, wenn er uns begnadigt, wenn er uns die Sünden vergibt, wenn er unsere Gebrechen heilt, wenn er uns versetzt an himmlische Örter. Was ist Gnade überhaupt? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. So singen wir in einem Lied. Erbarmen ist Gnade. Ist umsonst. Und ich denke nur hier an die Geschichte von diesem blinden Bartimäus, der dort in Jericho saß und Jesus zum dritten Mal durch Jericho geht und er plötzlich schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und das ist Gnade. Der Ruf nach Erbarmen, der Ruf nach Hilfe, der Ruf nach Güte und Gunst Gottes. Der Blinde will wieder sehend werden. Jesus erbarmt sich seiner, bleibt stehen. Und auch wenn die Leute sagen, Mann, hör doch auf zu schreien, gerade in Jericho begegnet Jesus diesem Blinden. Jericho bedeutet eigentlich Mond, Mondstadt. Also es hat mit dem Mond etwas zu tun in der Bibel. Ist Symbol für das, der Mond ist ein Symbol für das Fleisch, für die Vergänglichkeit und so weiter. Und der Mann ist verurteilt, blind zu sein, verdammt, ja, in der Dunkelheit zu sitzen. Und der Mond regelt eigentlich auch die verschiedenen Zeiten des Monats, symbolisiert also den Untergang, den Tod. Der Mensch ist im Tod geweiht, das ist alles Mond. Und dort schreit dieser blinde Bartimäus, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus bleibt stehen, Jesus hört zu und gibt ihm das Augenlicht wieder. Und das ist Gnade, wenn man es nicht verdient hat, wenn man nicht wert ist und man es bekommt doch umsonst. Das ist ein Neuanfang, als er erlebt die Gnade Gottes. Und Jesus ist zu uns Menschen gekommen, er geht durch Jericho, durch diese Mondstadt, durch diese Mondlandschaft. Ja, wenn du nachts so gehst und der Mond, Vollmond scheint, da denkst du, ist alles so mysteriös, so schattenhaft. Ja, und Jesus bringt das Licht der Welt zurück, dass man wieder sieht, und zwar richtig sieht, wie die Sonne scheint und wie die Dinge singen und dass wir die Dinge auch wieder annehmen können. Ohne Jesus ist unser Leben ein ständiges Abnehmen, wie beim Mond. Also, so, das ist so symbolisch, Jericho und Mond und der blinde Bartimäus. Im Natürlichen nehmen wir auch immer mehr ab. Lass uns darüber nachdenken. Wir werden gesund geboren und wir beginnen zu sterben. Der Mensch ist sterblich. Wir verprassen unser Erbe, so wie dieser verlorene Sohn. Wir nehmen unsere Kraft nimmt mit den Jahren ab. Das Leben verkürzt sich. Wenn du 50 bist, da kannst du schon ausrechnen, wie lange du noch leben kannst. Und dann, wenn du 70 bist, dann geht schon auf 100 zu und du weißt, ja, das Leben wird 70 oder 80 Jahre, es nimmt immer mehr ab. Der Mensch baut im Alter mehr ab und er wird ein Pflegefall, kann machen, was er will. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist so wie der Mond. Das ist das Leben, wird im Mond symbolisiert. Und das Leben ist nichts anderes wie der Mond, ein Abglanz der Sonne, reflektiert nur die Sonne wieder, aber die Erde stellt sich im Schatten des Mondes und deshalb ist dann Dunkelheit und wir haben einen zunehmenden Mond oder abnehmenden Mond, je nachdem. Unser Leben gleicht dem Mond, wir nehmen mehr und mehr ab, bis in unserem Leben etwas passiert, bis wir uns fragen, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was ich erlebe, was ich gehabt habe? In diesem Blinden von Jericho wird der Mensch dargestellt. Jesus kam, um die Menschen zu suchen und selig zu machen, die so in der Mondlandschaft leben. Der Mensch geht den Weg des Todes. Das ist seine kosmische, ewige Bestimmung. Bis Gott, bis Jesus einem Menschen begegnet, bis er unsere Natur annimmt und bis Jesus Mensch wird. Und das wissen wir, wir gehen auf Weihnachten zu, bis Jesus zu uns Zugang bekommt und wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und plötzlich wird das Ding umgekehrt. Der Mond nimmt zu, wird voller und voller und voller. Unser Leben ist also gleich so entweder vor der Phase vor Christus und das Leben nach Christus. Und wer das einmal kapiert, der begreift seine Chance und er macht aus seinem Leben das Beste. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der Mann begriff, ich brauche Licht, ich brauche Leben, ich bin wirklich blind. Zweimal ist Jesus durch Jericho gegangen und er hat das verpasst. Und er sagt das dritte Mal, darf ich nicht mehr verpassen. Und so viele Menschen verpassen ihre Gelegenheiten. Wer aber anfängt, an den Erlöser zu glauben, der nützt die Chance seines Lebens. mit dem kann was passieren. Plötzlich bleibt Jesus stehen und er sagt, ja, was willst du? Und er sagt, dass ich sehend werde. Bei den Menschen, ja, kann etwas passieren, wenn er Gott eine Chance gibt, und zwar durch Jesus Christus. Wir können nur durch Jesus gerettet werden. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist der Weg zu Gott. Anders kommen wir nicht zum Leben. Jesus kommt an den Bettler vorbei, das Licht dieser Welt, und er will das Wunder erleben. Er hat schon so viel gehört von den Krankenheilungen, und Gnade ist ein Geschenk, und er will auch eine Gnade erleben. Herr, erbarm dich meiner. Das war sein Ruf. Ich möchte wieder sehen können. Ich will wieder aufwärts gehen. Ich will wieder zunehmen in meinem Leben. Ich will das Optimalste aus meinem Leben machen. Und das Gebet des Glaubens steht auch in der Bibel. Wird dem Kranken helfen, Jakobus 5. Der muss nur im Glauben beten. Der muss nur jemanden rufen, der mit ihm betet. Wenn Leute zu einem kommen und mit einem beten, da passiert nichts. Ich kann dir wirklich schriftlich geben, es wird nichts passieren. Es muss von den Menschen selber kommen, der Ruf. Komm, bitte, bet mit mir. Komm, bitte, hilf mir. Komm, bitte, mach mich sehend. Komm, Herr, erbarm dich meiner. Das ist, der Mensch muss rufen. Und so durchbricht Jesus die Finsternis, als dieser Mensch ruft, Herr, erbarm dich meiner. Und er nimmt seine Blindheit weg. Und plötzlich ist er kein Blinder mehr. Plötzlich hat er einen Namen. Und Leute, die in der Bibel einen Namen haben, die sind auch später in der Gemeinde gewesen. Der Zachäus, der Bartimäus, der Nikodemus. Menschen, die keinen Namen haben, die sind also in der Ferne liefen gewesen, irgendjemand. Aber dieser sitzt und bettelt, Jesus, erbarm dich meiner, du Sohn Davids. Er will nicht mehr länger in der Finsternis bleiben. Und aus tiefstem Herzen schreit er, erbarm dich mit mir. Ein Gebet, das Gott immer hört, ist das Gebet des Erbarmens. Herr, sei mir Sünder gnädig. So wie dieser Zöllner im Tempel dort gebetet hat. Jesus hat mit den Menschen Erbarmen. Wir sollen nicht Gott kommandieren, Herr, mach das und mach jenes. Nein, wir sollen mal Gnade und Erbarmen rufen. Und Jesus hört das Rufen des Armen. Er hört das Rufen des Elenden. Er hört das Rufen des Kranken. Er hört das Rufen des Sünders. Jesus, komm, vergib mir meine Sünden. Er ruft, hört den Ruf des Verlorenen. Er hört den Ruf der Heiden. Jesus, hab Gnade mit mir. Und wir sehen immer wieder, wenn wir rufen, egal in welcher Situation wir sind, er wird uns helfen. Genauso als die Jünger im Sturm waren, auch Christen müssen zu Gott rufen. Manche Leute denken, ja, der Herr weiß alles, was ich brauche. Ich muss gar nicht beten. Nein, als die im Sturm waren, Meister, siehst du nicht, wir verderben. Herr, hilf uns. Und als der Petrus beim Sinken war, da musste keine lange Story erzählen und sagen, lieber Heiland, komm, bitte hilf mir. Der hat auf die Wellen geguckt und fing an zu sinken. Und dann rufte nur ganz schnell, Herr, hilf. Herr, hilf. Das ist das kürzeste Gebet der Bibel. Herr, hilf. Wenn du nichts beten kannst, du kannst nur schnell rufen, Herr, hilf. Und das hat den frommen Pharisäern nicht gepasst, als dieser Blinde rief, Herr, erbarm dich meiner. Die haben gesagt, der muss ja das Gesetz halten, der muss das und das tun. Aber Jesus sagt gar nichts davon. Er geht zu den Zöllnern, er geht zum Oberzöllner Zachäus, er geht zu der Ehebrecherin, er geht auf die Leute zu. Und ja, die Leute erleben die Gnade Gottes umsonst. Ja, die empfangen umsonst, ohne große Dinge, dass sie was leisten müssen, irgendwelche fromme religiöse Klammzüge. Und deshalb hat den Pharisäern das alles so gestunken, dass Jesus gerade die Samariter lobt, die Ausländer lobt. Weißt du, der Samariter? Und immer wieder die Samariter. Die Juden haben Jesus nicht so erlebt, aber diese Ausländer. Sogar Jesus geht zu dem Mann, der die Schweine hütet, in Gartara auf der anderen Seite vom See Genezareth. Er erbarmt sich den Leuten. Und als er diesem Schweinehirten begegnet und sagt, beruhige dich, mach kein Theater. Jesus ist sanftmütig und demütig und er hilft den Menschen zurecht. Und deswegen wollten die Leute auch Jesus umbringen. Sie wollten ihm immer wieder Fallen stellen. Ist es wert? Sollen wir das machen? Was sollen wir machen? In Lukas 19, Vers 10 lese ich, Jesus kam nicht in diese Welt, um die Menschen zu verderben oder zu strafen und so weiter, sondern er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sucht Verlorene. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Blinden an, die Kranken, die Aussätzigen. Und er geht extra nach Jericho vorbei, weil er wusste, irgendwann wird der Mann kapieren, dass alle Hilfe nur von mir kommt. Ich bin der Geber des Lebens. Irgendwann, und er geht das dritte Mal durch Jericho, musste gar nicht durch Jericho gehen. Er hätte auch anders dem Meer entlang gehen können. Aber nein, er geht extra durch Jericho. In seinem Leben nimmt Jesus immer wieder Wege, wo die Sünder sitzen, wo die Aussätzigen sind oder wo die Samariter sitzen. Und plötzlich Der Blinde erlebt etwas, wie der Mond in seinem Leben wird es wieder heller und heller und heller. Zuerst noch ein Silberstreif, zuerst ein bisschen, was kann ich für dich tun? Und dann geht es aufwärts, zunehmender Mond. Jesus geht durch Jericho. Auch in unserem Leben, vielleicht nehmen wir nur ab und bauen ab und es wird immer schlimmer und schlechter mit uns. Komm, lass Jesus vorbeigehen und ruf, Herr, erbarm dich, schau meine Situation an. Guck mal, die Heuschrecken haben mein ganzes Leben schon abgefressen, da ist nichts mehr da, kein grünes Blättchen. Herr, ich brauche Hilfe, Herr, erbarm dich meiner. Und ich kann nur sagen, ob du es glaubst oder nicht, mit Jesus geht in unserem Leben immer aufwärts, auch wenn wir nicht sofort merken. Und ich spreche hier von der Funktion der Kraft und der Gnade Gottes. Wie funktioniert die Gnade Gottes? Wenn Gott etwas ins Rollen bringt, wenn Gott uns ein gutes Wort zuruft und sagt, fürchte dich nicht, steh auf, ich bin's, der dich ruft. Die Gnade funktioniert immer noch, wenn wir Jesus am Kreuze erblicken. Wie heißt es einmal in der Bibel, in Johannes 3? So wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss auch des Menschensohn erhöht werden. Und wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Es geht aufwärts. Fang an, Jesus anzuschauen. Identifiziere dich mit Jesus. Du musst nur auf Jesus schauen. Nicht auf die Kirche, nicht auf die Religion, nicht auf die Gemeinde, nicht auf den Pastor und auch nicht auf die Apostel. Schau auf Jesus. Nicht auf die Wellen, nicht auf die Probleme. Nicht auf die Gefahren, nicht auf die Ängste, die du hast. Jesus ist der Erlöser, der Heiler, der Befreier. So viele Menschen suchen Heilung bei Menschen. Such nicht Heilung bei Menschen, bei irgendeinem Heiler oder Geistheiler oder Glaubensheiler oder welchen Heiler auch immer. Je mehr du auf die Menschen schaust, desto mehr verdummst du und entfernst dich von der Hilfe Gottes. Du erwartest immer von Menschen etwas, aber das ist nur zeitliche, begrenzte Hilfe. Menschen kennen mit dir keine Gnade. Nur Gott kennt Gnade mit uns. Nur Gott. Deshalb, Herr, erbarm dich meiner. Menschen gehen über Leichen mit dir, lassen dich in den Stich, wenn es darauf ankommt. Der Mord hat seine Pflicht getan, jetzt kann er gehen. Wie funktioniert die Gnade? Gnade kommt allein von Gott. Halleluja. Gott ist mächtig zu helfen, über wenig oder viel. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ja, die Mächtigen und die Gewaltigen, die bilden sich was ein, sie könnten was helfen, sie reden sich was ein. Immer vor der Wahl versprechen sie so viel, aber dann nach der Wahl vergessen sie alles, in aller Liebe. Aber Jesus, er sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Selbst wenn die Welt untergeht, Gott lässt die Gnade walten. Er schenkt uns Gnade, und zwar umsonst. Ich muss nicht irgendwas tun und Besonderes vollbringen. Wie heißt es in der Bibel einmal? Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Das ist Weihnachtsbotschaft. Die heilende, befreiende, helfende Gnade Gottes ist erschienen. Oder Epheser Kapitel 2, Vers 5 und folgende Verse. Wegen unserer Sünde waren wir in den Augen Gottes tot. Wir waren verdorben, versaut, vermurkst. Doch dann hat er uns geliebt und seinen lieben Sohn geschenkt, damit wir durch Christus neues Leben haben. Denke immer daran, steht im Epheserbrief. Diese Rettung verdanken wir ihm allein, der Gnade Gottes. Wir verdanken unser Leben der Gnade Gottes, dass wir überhaupt da sein sollen. Vielleicht solltest du gar nicht geboren werden. Vielleicht wollte deine Mutter dich abtreiben. Vielleicht, ja, viele sind in der Nachkriegszeit geboren. Da war wirtschaftlich gar nicht so wunderbar. Oder heute, immer wieder lese ich auf der Facebook-Seite oder wo auch immer, wir sollten keine Kinder mehr kriegen. Das ist ja genauso schlimm wie CO2. Das sind dumme Leute, die keine Ahnung haben. Stell dir mal vor, die wären nicht geboren. Was wäre dann? Die und so weiter. Und wir verdanken unsere Rettung, unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Kraft, unsere Hoffnung. Wir verdanken alles der Gnade Gottes. Er hat, steht im Epheserbrief 2 hier weiter, er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt, obwohl wir sterben werden. Aber er hat uns jetzt schon im Geiste auferweckt, ich komme nachher darauf zu sprechen. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon unseren Platz in der himmlischen Welt eingenommen. Stellen wir sowas vor. Durch den Glauben sind wir bereits schon im Himmel, obwohl wir hier noch über die Erde gehen. Denn bei Gott gibt es keinen Raum, keine Zeit. Bei Gott ist alles jetzt. Da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur nebenbei ganz schnell. Und ich lese weiter hier, Epheser 2. Und so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Wenn du einmal anfängst, Gott zu betrachten, dann wird er immer größer und größer. Ich bin mit meiner meinen Kindern mal unterwegs nach Altötting, und da ist eine große Kirche in Altötting, eine Wallfahrtsstadt ist Altötting, und dann sage ich, guck mal, der Kirchturm ist sehr hoch. Ich weiß nicht, wie hoch der ist, aber ich habe den Kindern gesagt, der Kirchturm ist so hoch. Dann sagt doch einer meiner Kinder, Papa, das sieht aus wie ein Streichholz. Von Weitem sieht alles aus wie ein Streichholz. Aber je näher wir kommen, ich sage, pass auf, wir werden dort noch vorbeifahren. Und dann stehen wir vor dem Kirchturm, da sagt er, das ist gewaltig. Aber zuerst war es ein Streichholz. Und genauso auch die Gnade, wenn wir über die Gnade reden, denken wir, das ist alles nur ein Streichholz. Nur so kickerles Zeug, so eine Kleinigkeit, so eine Lappalie. Aber wenn du davor stehst, du bist überwältigt. Überwältigt von der Gnade Gottes, wenn du einmal die begriffen hast, ich bin gar nicht wert, ich bin gar nicht würdig. Oh, Erbarmen ist mir widerfahren. Und da heißt es, hier unverdienterweise hat uns einen Platz in himmlischer Welt gegeben. Das habe ich gar nicht verdient, ich habe alles verdorben. Eigentlich, ich bin gar nicht wert. Muss ich vorstellen, so ein Lump, so ein Süfke, der bekehrt sich, wird ein Heiliger, wird ein Freund Gottes. Und plötzlich ist er an himmlische Örter versetzt. Egal, was mit den Menschen passiert. Weißt du, Gott liebt die Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch der Blinde, auch der Lump, auch der Aussätzige, auch der Außenseiter. Gott liebt die Menschen. Die haben es nicht verdient. Und keiner hat es verdient. Und du wirst überrascht sein, wer im Himmel ist. Im Himmel werden Leute sein, von denen du gedacht hast, also die nicht oder der nicht. Die hier verrufen sind, eine Prostituierte oder ein Schwuler oder was weiß ich, ein Säufer, ein Drogensüchtiger, der wird im Himmel sein. Und die Gerechten, die ganzen Scheinheiligen, die werden ganz weit weg sein im Himmel, irgendwo in der weiten Ferne. Wir verdanken die Gnade Gottes allein seiner Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so will Gott in seiner Liebe durch Jesus Christus diese überwältigende Größe der Gnade zeigen. Die geht über alle Zeiten, die übertrifft. Also Gott rechnet die Zeit der Unwissenheit nicht mehr an. Dem ist vollkommen egal, was du vor 20 Jahren warst, wie du ausgesehen hast. Vergangenheit interessiert bei Gott nicht, auch die Zukunft nicht. Denn wir sind ohne Vergangenheit in die Welt gekommen und wir leben ohne Zukunft eigentlich. Nur die Gnade ist es, was uns am Leben erhält. Amazing Grace, dieses wunderbare Lied. Und dann heißt es, denn nur durch seine unverdiente, ja, und seine unverdiente Güte seid, durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Und das geschieht allein aus Gnaden. Damit sich niemand rühmt. Gnade ist ein Geschenk und ein Werk Gottes. Nicht durch unsere eigenen Leistungen kann ein Mensch, ja, irgendwie was beitragen, dass er gerettet wird. Du denkst auch, oh, ich bin so fromm, ich bin so heilig, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich höre so viele Predigten von Pastor Matudis. Verstehst du, das macht dich nicht selig. Dich macht nur die Gnade selig. Nur das Erbarmen Gottes macht dich selig. Durch eigene Leistungen kann der Mensch nichts dazu beitragen. Ich halte den Sabbat, ich esse kein Schweinefleisch oder ich mache das und das. Ich bete dreimal am Tag, so wie der Zöllner. Ich gebe sogar meinen Zehnten, ich faste. Wir sind jetzt allein Gottes Werk. Wenn du dich bekehrst, ist Gnade. Von der Stunde der Vergebung ist Gnade. Lebst du in Gnade? In alten Zeiten, als noch die Gutsherren waren und so Großgrundbesitzer waren, da war das ganze Dorf verschuldet. Und der Großgrundbesitzer ist fromm geworden, wollte mal was Gutes tun. Und er hat dann im Rathaus anschlagen lassen, alle, die bei mir Schulden haben, die sollen zu mir kommen, dem werden die Schulden vergeben. Und die haben gesagt, dieser Geizhals, der vergibt den Leuten, glaubt doch den Schwarm nicht. Und die haben das nicht geglaubt. Aber der Gutsherr war im Rathaus, hat die Bittenden erwartet. Und was ist passiert? Alle haben gespottet und gelästert. Und nur so ein altes Ehepaar sagt, also wir können nichts verlieren. Also wir gehen einfach mal und wagen, wir gehen rein. Und denen wurde alles erlassen. Aber der Gutsherr hat gesagt, bleibt hier, bis 12 Uhr diese Zeit abgelaufen ist, bleibt hier. Und die sind hier geblieben. Und die haben draußen gelacht und gespottet. Die Dummen da, die Dummen. Verstehst du? Die kommen gar nicht mehr raus. Verstehst du? Die hat er schön hergenommen. Und dann, als die 12 Uhr die Glocken geschlagen haben, dann kamen sie raus. Es ist alles bezahlt. Es ist alles erledigt. Und dann wollten sie nachher auch haben. Aber es war zu spät. Die Gnade war vorbei. Geschwister, die Gnade läuft auch etwas läuft einmal ab. Die Gnade läuft einmal ab. Gott gab Gnade den Leuten vor der Sintflut. Sogar 7 Tage war die Arche noch offen, obwohl sie 120 Jahre Zeit gehabt hätten, dort hineinzukommen. Und nur Noah war drin. Und Noah fand Gnade bei Gott. Und alle, die nicht drin waren, die fanden nicht die Gnade Gottes. Genauso wie bei diesem Großgrundbesitzer. 12 Uhr, da läuft die Frist ab. Und bei uns läuft auch irgendwann die Frist ab. Weißt du, dann gehen wir in der Ewigkeit. Und was ist? Was hast du gesammelt? Was hast du erreicht? Jetzt ist die Zeit der Gnade, dass wir das Optimalste aus unserem Leben machen. Wer Jesus angehört, der ist jetzt schon begnadigt. Halleluja. Der ist schon jetzt in der Arche. Dem ist schon jetzt alles vergeben. Obwohl wir die Vergebung noch nicht haben. Wir sind immer noch Sünder. Leute, erschreckt nicht, was ich sage. Wir sind Sünder, auch wenn wir uns bekehren. Ich lebe noch in der Sünde. Ich lebe noch in der Welt. Ich sündige. Und da heißt, Wissenschaftler haben festgestellt, jeder Mensch, auch der fromme Christ, lügt mindestens 200 Mal am Tag. Ja, bitteschön. Ja, ich lüge nicht. Schon allein, wenn du sagst, ich lüge nicht, hast du schon gelogen. So, verstehst du? Also, uns sind die Sünden vergeben. Aber wir werden die Vergebung erst bekommen, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Da wird sein, hier, du bist frei, mir ist alles vergeben, alles bezahlt, ich bin erlöst, welch Glück ist erlöst zu sein. Ich weiß jetzt, dass ich erlöst bin. Aber ich bin noch nicht so weit. So, die Amnestie wird kommen auf einen bestimmten Tag, wer da ist. Da wird die Strafe erlassen, du wirst begnadigt. Und Gnade ist etwas umsonst. Die zwei alten Leutchen, die konnten nichts machen. Die konnten auch nicht bezahlen. Die waren so verschuldet. Aber der Gutsherr war so gut, dass es vergeben hat. Und sagt, es ist alles bezahlt. Komm, seid ruhig. Weißt du, wir müssen uns nach der Ewigkeit richten. Und es geht um unsere Ewigkeit. Weil in der Ewigkeit können wir nachher nichts mehr machen. In der Ewigkeit gibt es keine Gnade. In der Ewigkeit gibt es keine Bekehrung. In der Ewigkeit gibt es so vieles nicht, was es hier auf dieser Erde gibt. Weißt du, dort sind wir begnadigt und dort leben wir aus der Güte Gottes auf die Kosten unseres Vaters im Himmel. Gott gibt seine Gnade jedem, der ihn darum bittet. Also das ist, Herr, erbarm dich meiner. Sei mir gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und wir sollen das immer wieder beten. Ich glaube, heute sogar Buß- und Bettag, wenn ich mich nicht im Kalender täusche. Verstehst du? Aber wo ist das Buß- und Bettag heutzutage? Wo beten wir Menschen? Wo tun wir Buße über unsere Vergangenheit? Eigentlich, wir sollten uns jeden Tag ganz neu dem Herrn hingeben und sagen, Herr, vergib mir, was ich heute falsch gemacht habe. Also ich mache mein Abendgebet, wenn ich mein Abendgebet spreche, ich gehe meinen Tag durch und ich stelle fest, Johannes, das war nicht ganz hundertprozentig, das war nicht hundertprozentig, das war nicht hundertprozentig. Herr, ich mache immer wieder Fehler. Ich will das Gute und mir geht es genauso wie dem Apostel Paulus, das Gute, das ich will, das, ja, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das vollbringe ich laufend. Und deshalb, Herr, erbarm dich meiner. Buß und Bettag. Halleluja. Wir sollten öfters Buß und Bettag tun, aber das haben wir abgeschafft. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Man denkt nicht mehr dran. Keiner will mehr Buße tun. Gottes Gnadenerweise umfasst Seele, Geist und Leib. Aber wir müssen beten, überbitten und verstehen. Gott, ich weiß nicht. Ja, und wir sollen sogar Buße tun über Dinge, wo wir gar nicht wissen. Eigentlich sind wir alles Ahnungslose. Du willst niemanden verletzen, aber du hast vielleicht doch irgendwie verletzt. Du hast doch was Negatives getan. Du hast doch einen Fehler begangen irgendwo. Du wolltest ja gar nicht. Sogar diese unbewussten Sünden. Wie hat Jesus gebeten? Um Gnade für die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Gott will unseren Leib retten, unsere Seele retten, unseren Geist, damit sie unsträflich bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi, bis er wiederkommt. Egal, was dazwischen passiert. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du unter der Gnade, bist du ein Gnadenkind. Halleluja. Lebst unter der Gnade. Ist jemand in Jesus, heißt es einmal in der Bibel, es ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Er ist eine ganz neue Schöpfung. Ist jemand in Jesus? Und wie schnell kannst du in Jesus sein? Du musst nur ihn annehmen, Buße tun, beten, Buß und Bettag. Ist sehr knapp, verstehst du? Herr, erbarm dich unser. Als Christen leben wir aus der Gnade, aus der Gunst Gottes. Und wir brauchen dann keine anderen Begünstigungen und Vergünstigungen. Wir brauchen nur die Zustimmung Gottes, seine Anerkennung. Und das reißt unser Leben raus. Das ist mein lieber Sohn. Das hat er zu Jesus gesagt. Sich zu Jesus öffentlich bekannt. Und du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Du bist gerettet. Dein Name steht im Buch des Lebens. Dir sind deine Sünden vergeben. Wir brauchen keine weiteren Zustimmungen von irgendjemandem, vom Pastor, von der Kirche, von irgendeinem Amt, sogar nicht einmal vom Standesamt. Ja, Gott akzeptiert uns. Und wenn Gott uns akzeptiert, das reicht mir vollkommen aus. Wenn Gott mich akzeptiert und er fand Gnade bei Gott. Schön von diesem Noah. Und er fand Gnade bei Gott, weil er das getan hat, was Gott gesagt hat. Er ist in die Arche eingetreten, blieb drin, ist nicht mehr raus, ist auch durch die Tür nicht mehr raus, denn der Noah ist aus der Arche nicht mehr durch die Tür ausgestiegen, sondern durchs Fenster, durchs Dachfenster. Wenn Gott mit uns einverstanden ist und uns bestätigt, das reicht uns vollkommen aus. Ist Gott für uns, meine Lieben? Wer oder was kann uns scheiden und trennen von der Liebe Gottes? Und das ist das Wichtigste, das ist Gnade. Hast du die Gnade Gottes? Bist du unter der Gnade? Die Gnade ist etwas Unverdientes, wirkt, und ich will nur sagen, wie die Gnade wirkt. Es ist umsonst, es liegt unverdienterweise, und die Gnade wirkt. Halt dich fest, wenn du schwach bist, wenn du arm bist, wenn du blind bist, wenn du krank bist, wenn du elend bist, wenn du nichts hast. Erbarm dich meiner. Die Gnade wirkt, wie beim Apostel Paulus. Dreimal habe ich gebetet, Herr, nimm diese Krankheit weg, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und was hat der Herr gesagt? Bruder, beruhige dich. Und Gott will dich beruhigen. Und Gnade beruhigt einen. Denk an dieses Lied, schöne Lied, Amazing Grace. Hör das Lied mal zu Hause an. Kannst googeln. Ja, und die Gnade greift, wenn ich schwach bin, wenn ich elend bin, wenn ich hilflos bin, da greift die Gnade ein. Wenn ich sterbe, wenn ich begraben werde und so weiter, da greift die Gnade ein. Und die Gnade setzt an von dem Tag, wenn ich getauft werde. Die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig, der schließt einen Bund mit Gott. Ein gutes Gewissen hat er mit Gott, obwohl sein Leben genauso weitergeht wie bisher. Ich werde nie vergessen, als ich getauft wurde. Ich stand vorm Spiegel, habe mich von allen Seiten angeguckt. Ich dachte, mein Gesicht leuchtet, jetzt verstehst du, wie es bei mir Stephanus in der Bibel, oder dass ich einen Heiligenschein, einen Nimbus habe. Nichts von diesen Dingen, war nass, musste mich föhnen oder meine Haare trocknen und so weiter. Ich dachte, ich bin jetzt viel schöner, weil ich von Christen gehört habe, das ist so viel passiert. Bei mir ist es nichts passiert bei meiner Taufe. Und ich will ganz ehrlich sagen, mein Leben geht genauso weiter nach meiner Taufe, nach meiner Bekehrung, nachdem ich Gnade bei Gott gefunden habe. Das geht genauso weiter. Ich muss weiter arbeiten, muss weiter das tun, was ich bisher getan habe. Aber es ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist die Taufe. Bekehrung allein reicht nicht aus, meine lieben Geschwister. Die Taufe ist die Voraussetzung zum Eingang in der Gnade Gottes, begraben werden und auferstehen. Dieses Symbol, ja, durch die Taufe wird die Gnade aktiviert. Erst in der Taufe empfängt man das Gesamtpaket der Gnade. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Erst in der Taufe wird die Gnade wirksam. Dann merke ich, ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem ganzen Fluch erlösen? Und durch die Taufe bist du erlöst von dem Fluch. Alles, was gewesen ist bisher, ob du ein Zauberer warst, ob du ein verdammter Verfluchter warst, ob du ein Verbrecher warst, es ist alles abgewaschen. Die Taufe wäscht die Sünde ab. Gewiss, ich muss bekennen, was zuerst im Geist passiert ist, das muss in der Taufe offensichtlich und nachvollzogen werden. Die Taufe ist das erste öffentliche Bekenntnis zu Jesus und die Antwort auf diesen Bund, auf dieses Eingehen, was ich jetzt Gott gegenüber demonstriere, ist Gnade. Oh, mir ist Gnade. Ich bin nach Hause gefahren nach dem Taufgottesdienst. Wir wohnten damals noch in Passau, im Bayerischen Wald, da hinten. Von München bin ich heimgefahren. Oh, das war mir so wohl. Mir war so wohl. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Und ich habe jetzt versucht, was die Bibel also so sagt. In Johannes 3. Ich habe schon studiert, was die Taufe ist. Ich wollte ganz bewusst getauft werden. Nicht nur ohne Wissen, ohne Glauben, oder wie die Babys. Nein, ich wollte schon dabei sein, wenn ich getauft werde. Und da heißt es, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Habe ich gedacht, guck mal an. Ich war zuerst Atheist, ich war zuerst ungläubig, ich habe keine Ahnung von Gott gehabt und jetzt werde ich das Reich Gottes sehen. Aber ich habe vom Reich Gottes noch nicht viel gesehen. Aber ich sage dir nur eines, was bei mir passiert ist. Nach der Taufe habe ich die Bibel viel besser verstanden. Irgendetwas war mit mir, ist mit mir passiert, dass der Heilige Geist mir die Dinge aufgeschlossen hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist zuerst einmal. Gut, ich weiß heute schon und brauche mir niemand schreiben und sagen, das war so und so. Aber manche Leute sind da so nett und freundlich und schreiben da ein paar Zeilen. Aber, weiß ich, der Heilige Geist hat mich von dem Moment geleitet. Wie war es bei dem Kämmerer? Als er getauft wurde, er zog fröhlich seine Straße weiter. Ja. Nach der Taufe beginnt dann die Heiligung, der wird das Reich Gottes sehen. Oh, ja, da habe ich plötzlich ganz anders Gott verstanden. Ich habe sogar ganz anders auf die Predigt gehört, was gepredigt wurde. Weißt du, das war plötzlich, das ist auch für mich. Das ist auch für mich. Und nach der Taufe und in diesem Bund, Gnadenbund Gottes, habe ich plötzlich gemerkt, mit Gott lebt sich anders, da bewegt sich was, da tut sich was. Die Wirkung der Gnade, das ist mein Thema. Und das sehen wir auch in der Taufe Jesu. Und plötzlich eine Stimme geschieht vom Himmel. Der Heilige Geist setzt sich auf seine Schulter. Johannes Kapitel 1, Vers 32 und folgende Verse. Johannes beschreibt hier, was er sieht. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Das war die Taufe, das war der Bund Gottes, dieser neue Bund, der Bund des Neuen Testaments, der dem Abendmahl nachher nochmals besiegelt wird, als er von seinem Tod spricht. Wer ist? Und der Herr sagte dem Johannes, der, auf den du sehen wirst und das Zeugnis hören wirst und so weiter, die Stimme Gottes hören wirst und auf dem der Heilige Geist ruhen wird, das ist er. Ja, und wir sehen hier, als der Herr Jesus getauft wurde, wer ist es? Und er wusste schon vorher nicht, wer das war. Da wurden die Leute nacheinander getauft. Da wurden viele Juden, sogar die Pharisäer wollten sich taufen lassen. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagt Johannes, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihn bleibt. Du, durch die Taufe bleibt der Heilige Geist über dein Leben. Und dann weißt du, dass er es ist, der mit Geist und Feuer tauft, dass der Herr Jesus ist, dieser verheißene Messias. Und weil du, oder er sagt hier, weil ich es gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn, dieser Jesus Christus. Die Gnade, die funktioniert in der Taufe, durch die Taufe und greift erst nach der Taufe. Er zeigt sich bei der Taufe, dass er willig ist, einen ganzen Weg mit Gott zu gehen. Gott vergibt ihm alles und er liebt Gott nachher auch um alles, was er hat. Einfach die Gnade, er begreift den Preis, der bezahlt worden ist für sein Leben. Er preist Gott, das ist die Gnade, was der Herr für mich getan hat. Und er hat mich begnadigt. Und wie soll ich ihm nicht alles geben und schenken? Ich bin bereit, für eine Gnade einen Preis zu bezahlen. Weißt du, die Gnade ist umsonst. Aber dann die Dankbarkeit. Also wie die zwei Leutchen da rauskamen. Wir sind frei. Die Schulden sind bezahlt. Was glaubst du, wir haben ganz anders gelebt als unter den Schulden. Schuldenlasten zerdrücken einen. Die erpressen einen. Die bringen einen zu Boden. Die bringen einen zur Verzweiflung. Wie ist die Funktion der Gnade? Das ist mein Thema. Gnade ist etwas Praktisches. Ohne der Taufe ist die Gnade nur eine fromme Theorie. Die Taufe besiegelt die Gnade. Ist einfach ein Besiegel, ein Vertrag. Und ein Vertrag muss immer von zwei Seiten unterschrieben werden. Von dem, der was anbietet und der, der es annimmt. Und deshalb, die Taufe ist mein Beitrag. Ich bin bereit, alles dran zu geben für die Gnade. Und Lukas Kapitel 4, Vers 18 lesen wir, und seitdem ruhte der Heilige Geist auf Jesus. Nach der Bekehrung und der Taufe beginnt der Dienst für Gott. Weißt du, ich arbeite nicht meine Sünden ab, ich muss mal nicht die Gnade nicht verdienen, jetzt diene ich dem Herrn aus Dankbarkeit, aus Liebe. Wir haben in Süddeutschland einen katholischen Priester gehabt, der hat sich verliebt in seine Köchin und hat das Mädchen geheiratet, die Frau geheiratet und weiß plötzlich, ja, da kann ich mein Priester sein, hat sein Zölibat gebrochen und er war bei uns in der Gemeinde und hat gepredigt und hat gesagt, weißt du, vor der Hochzeit hat meine Frau, die jetzige Frau, gedient, genauso wie nach der Hochzeit, aber vorher mit Geld und nachher ohne Geld, aus Liebe. Und so ist es, auch wir dienen Gott, wenn wir ja unser Leben hingeben, aus Liebe. Ich muss Gott nicht dienen, aber der hat mir so viel vergeben. Mein Tod, mein Verderben, meine Hölle. Ja, ich bin befreit vom Satanismus, vom Teufel und seinen Werken. Also ich bin Gott so dankbar und ich diene dem Herrn aus Dankbarkeit. Nicht nur, dass ich Gott dienen muss. Wir sind geschaffen und begnadigt, Geschwister, um Gott zu dienen. Das ist die Funktion der Gnade, was mit der Gnade passiert. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Wir sind geschaffen, um Gott zu verwirklichen in dieser gottlosen Gesellschaft. Wir sind begnadigt, um den Willen Gottes zu tun. für Gott zu kämpfen, für Gott unser Leben in die Waagschale zu werfen, in den Riss zu treten. Komme ich um, so komme ich um, ich gehe den Weg Gottes. Wir sind geschaffen, um Gott Recht zu geben. Und jeder in der Bibel heißt es, die Gott Recht haben, die ließen sich taufen. Da fängt es an, Herr, nicht das, was die Kirche mir vorschreibt, nein, was du mich lehrst. Und das war, wie Johannes der Täufer, als er Jesus nicht taufen wollte, Jesus sagt, es gebührt, alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen, die notwendig ist. Ja, wir sind geschaffen, das Reich Gottes zu bauen. Wer Gott nicht dient, halte dich fest, bei dem funktioniert die Gnade noch nicht. Also das Erste, auch bei mir, als ich Christ wurde, da habe ich mich gefragt, was kann ich für Gott tun? Und weißt du, was ich genommen habe? Ich habe Traktate genommen und in die Briefkästen gesteckt. Ja, das war mein erster Ding. Ich wollte was für Gott tun. Ich habe gesagt, guck mal, die Menschen müssen von Jesus was hören. Die kennen den noch gar nicht. Weißt du, und das ist, du erlebst die Gnade, dir wurde so viel vergeben. Und die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viele. Und er gibt auch viele. Und er rechnet auch gar nicht. Ja, Gott gibt uns Gnade und Autorität, Dämonen zu vertreiben, Gottes Werk zu tun, mit Jesus zu wandeln, wo auch immer, auf der Erde oder auf dem Wasser oder auf den Wolken. Eines Tages werden wir mit Jesus auf den Wolken gehen, stellen wir sowas vor. Die Gnade ist uns gegeben zum Leben und zum Arbeiten für Gott und nicht zum Spielen und zum Verspielen. Ja, so viele Menschen verspielen die Gnade. Es war an der Ostsee, da wo ich herkomme, ist Bernsteingegend, also ein bisschen höher über Memel, da ist ja sogar das Zentrum der ganzen Bernsteinindustrie von Litauen. Und da wird eine Geschichte erzählt, da war ein Junge, der hat Steine gesammelt, also der, nur ganz normale, so die schönen, leserigen Steine, und er hat einen ganzen Beutel voll gehabt. Und dann geht er und spielt mit diesen Steinen und schmeißt einen Stein nach dem anderen ins Wasser. Da kommt einer vorbei und sagt, Junge, was machst du hier? Dann sagt er, ja, ich habe diese schönen Steine gesammelt, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Und dann schmeißt sie ins Wasser und da sagt, zeig mal diese Steinchen. Und das waren alles Bernsteine und ganz sogar wertvolle Bernsteine, größere Klumpen, Harz aus der Ostsee, was da rausgeschwemmt wurde nach dem Sturm. So, und dann sagt er, und ich habe so viel schon weggeworfen. Wie viel Bernsteine, wie viel Edelsteine, wie viel Perlen hast du aus deinem Leben schon weggeworfen? Das sind alles Gnadengeschenke. Dinge, die wir nicht genützt haben. Die Gnade ist uns gegeben, um im Geist zu leben, um in anderen Dimensionen zu leben als gewöhnlich. Du hast Bernsteine, Edelsteine, Gold und Silber und das schmeißt du einfach so raus. Ja, was? Viele machen das. Wir sind berufen, Gott hat uns Gnade gegeben, um ein Geistesleben zu führen, nicht nur dem Fleisch, Essen, Trinken und ein bisschen das und ein bisschen jenes. Ja, wir sind, ja, Gott hat uns Gnade geschenkt, im Glauben zu wandeln, auf Gottes Wort zu hören, Gottes Willen zu tun und Gottes Wort zu verwirklichen, Reich Gottes zu bauen. Der Begnadigte lebt nicht mehr für sich, er verwirklicht auch sich nicht mehr, sondern er verwirklicht den Herrn. Dein Wille geschehe, Herr. Und nicht nur ein Bernstein nach dem anderen ins Meer wieder zurückwerfen und warten, bis es wieder mal rauskommt. Der Begnadigte lebt nach dem Heiligen Geist, wie der Geist ihn leitet, nach der Liebe Gottes. Ja, der hat so viel Gnade bekommen für sich, unverdienterweise. Und er fängt an zu vergeben. Und das ist die Wirkung der Gnade, die Funktion der Gnade. Du hast Gnade erlebt, Gott hat dir unheimlich viel vergeben. Vergib auch, sei großzügig und nicht so wie dieser eine Schalksknecht. Der eine, der... Ja, dem hat der Herr seine Schuld erlassen. Und da kommt so ein altes Weible, bitte, ich zahle nächsten Monat, wenn ich dir mein Gehalt oder die Rente bekomme. Der sagt, nein, du zahlst jetzt. Und hat die Frau ins Gefängnis gesteckt und du kommst und so weiter. Und das hören die Leute, das hört auch der Großgrundbesitzer. Und er sagt, was? Dir habe ich so viel vergeben und du bist so kleinkariert, so spießbürgerlich dieser armen Frau gegenüber. Jetzt kommst du zu den Folterknechten, du kommst nicht eher raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Wenn wir die Gnade nicht richtig begreifen, die Gnade nicht ausleben, die Gnade nicht praktizieren, wenn wir nicht vergeben, dann kommen wir in der Folterkammer. Und so viele Christen, ich sage dir jetzt eine große Wahrheit, du wirst geschockt sein, aber ich sage dir eine große Wahrheit, so viele Christen nach ihrer Bekehrung, 3-4 Wochen später, verstehst, dann werden sie erinnert, ich muss dem vergeben, ich muss dem vergeben, ich muss dem vergeben, und die vergeben nicht. Dann kommen sie zu den Folterknechten und dann bekommen sie Schraubzwingen und ja, da werden sie ja, gefoltert und die werden krank. Das ist die Folterung. Die werden, ja, denen geht es elend nach der Bekehrung. Ja, ich dachte, der Heiland ist so gut. Ja, du musst gut sein, nicht nur der Heiland. Und jetzt kommen sie zu den Folterknechten, weil sie nicht vergeben. So wie dieses Schalksknecht, du kommst nicht früher raus, bis du nicht den letzten Cent bezahlt hast. Der Begnadigte, der lebt ganz anders, der vergibt, der ist großzügig, der ist nicht mehr kleinkariert, nicht mehr spießbürgerlich. Der Begnadigte lebt, so wie der Heilige Geist ihn leitet, und er lebt nicht mehr nach dem Gesetzen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du? Der geht drüber hinweg, komm, ach, vergiss es. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Denke nur an die Frau in Bethanien, die Jesu Füße salbte, diese Magdalena. Ja, wer wirklich die Vergebung richtig erlebt hat, der arbeitet für Gott Überstunden. Dem ist nicht zu lang, nicht zu viel, nicht zu weit. Der geht die zweite Meile, der jammert nicht, der beschwert sich nicht. Der trägt gelassen und getrost sein Kreuz. Er hat für mich alles getragen, er hat alles für mich gebüßt, er hat für mich alles bezahlt. Warum soll ich ihm nicht Danke sagen? Und das, was ich jetzt kann, mit meiner Kraft, mit meiner, ja, mit diesem bisschen Energie, was ich besitze, ich möchte Gott ehren. Der Begnadigte macht alles freiwillig. Der muss nicht mehr dienen. Der ist kein Sklave mehr und kein Knecht. Der dient dem Herrn aus Liebe, weil er ihm alles aus Liebe geschenkt hat. Ja, der hat dir sogar deine Sünden vergeben, obwohl du gar nicht groß gebetet hast. Vergib mir. Sondern du hast nur gesagt, Herr, erbarm dich meiner. Und du hast die Gnade erlebt. Und bei diesen zwei Leutchen, die dann bei diesem Großgrundbesitzer ins Rathaus kamen, der Großgrundbesitzer wollte gar nichts wissen. Der hat nur den Schuldschein genommen und zerrissen. Der hat gar nicht gefragt, wie viel die Schulden. Es ist alles erledigt. Und das ist Gnade. Es ist alles vollbracht. Die Gnade hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Benehmen. Wer in der Gnade lebt, der lebt in der Abhängigkeit von Gott. Schau den Petrus an. Er war ein schwacher Mensch, aber er war sehr erfolgreich, weil er mit Jesus war. Das war die Gnade. Er durfte mit Jesus sein. Und es ist Gnade, dass du mit Jesus gehen kannst, dass du den Heiligen Geist bekommst. Ja, aber ich bin kein Heiliger. Das bekommen nur die Heiligsten. Nein, Gott gibt den Heiligen Geist gerne, die ihn anrufen, die ihn darum bitten. Gnade macht uns geschickt für das göttliche Leben, für das übernatürliche Leben durch den Heiligen Geist. Mit Jesus kannst du sogar übers Wasser gehen, so wie Petrus. Begnadigte vergeben, Begnadigte sind großzügig. Und der Herr Jesus lehrt uns als Begnadigte, wie wir vergeben sollen. Herr, wie oft muss ich vergeben? Lies mir mal. 400, fast 500 Mal am Tag. 70 mal 7 mal 7. Ja. Verstehst du? Ja, ich soll vergeben. Ich soll den Menschen vergeben, so oft wie möglich. Die können gar nicht so viel sündigen an mir, wie ich vergeben kann. Das ist Gnade. Ich bin großzügig. Und viele Christen sind nicht großzügig. Die möchten, dass man zu ihnen großzügig ist. Dass man sie groß behandelt. Aber behandle andere Menschen groß und großzügig. Vergebung ist, dass man die Fehler des anderen übersieht. Kein Drama draus macht. Komm, gib auch das. Nimm auch die Hose, wenn du schon den Mantel willst. Ja, Gnade ist eigentlich nichts anderes als Ausnahmezustand. Und wenn wir die Gnade Gottes hier in unser Leben erleben, dann sind wir im Ausnahmezustand. Das wirkt sich auf meine Seele, auf meinen Körper, auf meinen Geist. Welch Glück ist erlöst zu sein, da singst du Tag und Nacht, welch Glück ist erlöst zu sein. O Herr, durch deine Gnade, mir ist Erbarmen widerfahren und ich bin gar nicht wert. Und das spürst du an deiner Seele. Und das, was du an deiner Seele spürst, spürst du auch an deinem Körper. Das spürst du auch in deinem Geist. In deinen Gedanken, in deinem Glauben, in deinen Gefühlen. Wie wirkt sich die Gnade aus? Wenn ich anfange nachzudenken und zu meditieren, ich müsste bis morgen früh hier sprechen und einfach euch erzählen. Weißt, das wirkt sich auf deine Beziehung ringsherum. Da bist du gnädig zu anderen Menschen, bist gnädig zu deinem Partner, bist gnädig zu den Nachbarn. Egal, ja, und du spürst plötzlich, ja, die Leute brauchen auch Hilfe, die Leute brauchen auch Gnade. Weißt, wenn die haben gar keine Ahnung, was Gnade ist, ja, und plötzlich merkst du, dass du eine andere Beziehung zu dir selber hast, dass du eine andere Beziehung zu Gott hast und dass du eine andere Beziehung zum Nächsten hast. Was glaubst du, warum dieser Samariter sich den Mann angenommen hatte und in den Räuber gefallen ist. Dieser Mann ist nicht das erste Mal gegangen. Dieser Mann ist öfter schon den Weg gegangen. So steht es auch in der Bibel, wenn du genau liest. Der ging den Weg öfters und dann begegnet er diesem Mann und sagt, du, das hätte mir passieren können. Ich hätte der Mann sein, der unter die Räuber fiel. Ich bin so ein Typ. Ja, und weißt du, die Gnade versetzt uns in die Situation anderer Menschen, der Bettler, der Kranken, der Schwachen. Ja. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich manchmal mit kranken Leuten bete, früher war das so, als junger Christ, als junger Pastor sogar, ich habe es noch gar nicht begriffen, wenn jemand sagte, ich kann nicht an Gott glauben, hätte ich am Schopf gepackt, links und rechts eine Ohrfeige, was, du kannst nicht an Gott glauben? Aber heutzutage, weißt du, was mit mir passiert? Wenn ich so bete und die Person erzählt mir, was ihr Problem ist, dann denke ich immer, das könntest du sein. Ja, und das geht, das bist du. Und ich kann mich plötzlich mit dem Kranken identifizieren, weil ich gnädig geworden bin durch die Gnade Gottes. Halleluja. Die Gnade wirkt sich auf mein Leben, auf alle Gebiete meines Lebens aus. Was passiert nach einer Begnadigung? Ja, du bist wieder ganz normal, wie immer gewesen bist. Deine Strafe ist erlassen, das ist alles vergeben, das ist alles vorbei. Und du bist so, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Halleluja. Das ist fantastisch. Gerade bei uns als Kinder Gottes. Ich habe die Gnade Gottes erlebt und ich bin rausgekommen, als wenn nichts passiert ist. Meine Schulden sind zerrissen oder Schuldschein ist zerrissen. Ich bin frei, ich bin frei. Wir sind errettet aus Gnaden und nicht durch unsere Leistungen, nicht durch unseren Verdienst oder Fleiß. Wir haben nur die Gnade angenommen. Gott sei mir Sünder gnädig. Niemand kann und darf sich rühmen und sich angeben, ich habe das geschafft. Ja? Ich darf und kann auf meine Erlösung mir nichts einbilden. Es ist Gnade, dass ich erlöst bin. Was kann ich dafür, dass mir das Licht aufgegangen ist, dass ich nicht mehr blind bin? Gnade ist etwas Unverdientes, ist umsonst, ist unbezahlbar. Die heilsame Gnade ist erschienen, ohne dass ich was getan habe. Jesus ist in diese Welt gekommen, da war ich noch gar nicht da. Vor 2000 Jahren, da habe ich noch gar nicht gelebt. Meine Großeltern haben nicht gelebt, verstehst du? Niemand hat gelebt. Ja, da kam Jesus, ohne dass ich etwas getan habe, ohne dass ich gebeten habe, ist er für mich in den Riss getreten. Und jetzt bekomme ich die Gnade von damals. Wer diese Gnade annimmt, für den hat das auch Konsequenzen. Und ich merke plötzlich, die Gnade, die drängt uns, die treibt uns, die motiviert uns. Ja, das hat positive Folgeerscheinungen, die Gnade. Die Gnade hat Auswirkungen. Ja, plötzlich denke ich, ich muss für Gott was tun. Und dann merke ich, du, ich kann nichts tun. Selbst wenn ich 10-mal möchte, ich bin unfähig, unwissend, unbeholfen. Aber was passiert? Es ist wieder Gnade, dass Gott mir hilft in meiner Schwachheit. Oft weiß ich nicht, was ich sagen sollte. Und dann plötzlich gibt mir der Herr so einen Blitzgedanken. Und ich darf lernen und studieren bei Gott in seiner Schule. Weißt du, das ist Gnade, dass ich nicht in der Bibelschule oder in einer Uni oder sonst was Theologie studieren kann. Nein, ich lerne bei Gott, bei der Arbeit, während ich lebe, während ich meine Arbeit mache. Diese heilsame Gnade nimmt uns in Zucht, steht in der Bibel. Diese Gnade nimmt uns alle in Zucht. Wenn wir anfangen, mit Gott zu leben, dann werden wir erzogen. Vom Teufel werden wir verzogen, aber von Gott werden wir erzogen. Halleluja. Und hier lese ich weiter in der Bibel, wir werden von Gott erzogen. Ich komme in eine Sonderschule, nicht in eine Baumschule, sondern in eine Sonderschule. Ich werde extra von Gott zum Einzelunterricht. Ja, ich lerne im Einzelunterricht. Zu Hause, ja, aus Lehrer kommt zu mir nach Hause, das ist der Heilige Geist. Und da lernen wir in dieser Sonderschule Gottes die Zucht, die Erziehung. Weißt du, ich denke nur, die meisten Leute, wenn sie das Wort Zucht hören, die denken nur Schläge und Prügelei und was weiß ich. Nein, das ist etwas Positives. Gott erzieht uns. Und ich lese hier, er erzieht uns, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen. Alles, was so ungöttlich ist, den weltlichen Begierden, dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Ja, dass wir nichts Übles tun und wir warten auf die selige Hoffnung und der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinige sich selbst ein Volk zu seinem Eigentum, eifrig zu allen guten Werken. Eifrig zu allen guten Werken. Und ich werde motiviert. Und dann gehe ich raus und dann fange ich an zu arbeiten. Der Begnadigte wird versetzt an himmlische Hörter. Plötzlich darf er an den Tisch Gottes sitzen. Plötzlich sagt der Herr, komm heim, komm heim, komm heim, mein Kind. Plötzlich kommt, ja, bekomme ich meine Position wieder. Das, was ich eigentlich hatte. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Das ist Gnade pur. Gnade pur. Und plötzlich stehe ich unter der Pflege Gottes. Ich bekomme eine neue Instandsetzung meines ganzen Lebens, diese Wiederherstellung, was der Teufel geklaut, vernichtet, zerstört, verbockt hat in meinem Leben. Plötzlich wird das alles wieder zurückgekommen. Und der Herr erstattet all die Jahre, die dir Heuschrecken gefressen haben. Vielleicht warst du in der Nacht und Finsternis dieser Welt, in der Dunkelheit, und plötzlich wird der Herr dich wiederherstellen. Du bekommst eine neue Berichtigung deines Lebens. Du wirst neu ausgerichtet und jetzt gehst du für den Herrn, kämpfst für den Herrn, arbeitest für den Herrn. Und das ist alles Gnade, dass ich das tun darf. Also für mich ist es Gnade, dass ich das Wort Gottes verkündigen kann, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich wusste gar nicht, wozu mein Leben da ist. Ich wusste vielleicht das und jenes, das soll ich machen. Aber jetzt habe ich Zugang zu Gott, zum Heiligtum, in das Allerheiligste. Und die Gnade befähigt mich, dass ich ja, über meine natürlichen Grenzen gehe, dass ich sogar Dinge tue, dass ich weissage, dass ich prophezeie, dass ich ja, ein gottwohlgefälliges Leben führe, dass ich mich gar nicht so nach diesen kulturellen, religiösen Gesetzen richten muss. Ich darf ja, ganz normal leben. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Plötzlich kann ich ganz normal leben. Ich kann mit dem armen Lumpen zusammenleben und ich kann im Schafstall übernachten, das habe ich schon gemacht, und ich kann, was weiß ich, im Hotel, First Class Hotel übernachten und ich kann ja in einer Bude übernachten. Spielt keine Rolle. Ich vermag alles. Ja, der Paulus kann sich auf den Kaiser berufen und kann sagen, ich gehe nach Jerusalem, egal Leute, was ihr denkt. Und er dient Gott als freier Bürger und als ein Gefangener. Das ist Gnade, dass du alles kannst. Dass du das leisten kannst. Ja, das Leben ist nicht immer gleich. Nicht jeder Tag ist gleich. Ja, Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann beides. Und das ist die Gnade, dass du beides kannst. Nicht nur, ich kann nur gut leben, wenn ich Geld auf dem Konto habe. Nein, ich kann gut leben, auch wenn ich kein Geld auf dem Konto habe. Und wenn ich sogar betteln muss. Ja, ich kann beides. Ich kann haben und ich kann nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht sein. Verstehst du, was, wenn ich gar nichts bin? Das erlaubt mir die Gnade, Gnade Gottes, dass ich Dinge tun kann, die sonst ein normaler Sterblicher nicht tun könnte und wollte. Vielleicht hast du Dinge auch für unmöglich gehalten, dass er das nie machen können. Aber die Erziehung und die Einstellung Gottes, ja, die hat dich überwältigt. Jetzt kann ich sogar über meine Mauern springen, über meinen Schatten springen. Das hättest du vielleicht früher nicht erlaubt, ja, dass man mit dir Hans Wurst spielt, dass man dich als den letzten Dreck behandelt, aber du kannst beides. Du kannst beides jetzt. Ich vermag durch den, der mich mächtig macht, Christus, die Gnade ist es, was mich mächtig macht. Paulus, er kann sagen, ach, komm, ich kann koscheres Fleisch essen und ich kann auch Götzenfleisch essen. Ich vergifte mich an dem nicht, verstehst du? Der ist großzügig geworden und die Gnade macht dich großzügig, gibt dir kein schlechtes Gewissen, dass du sagst, ich habe ein schlechtes Gewissen. Gott ist größer als mein Gewissen und er steht über mein Gewissen. Mein anerzogenes Gewissen, meine ich. Gott hat uns erlaubt. Paulus kann sagen, um der Schwachen willen verzichte ich sogar. Das ist auch Gnade, dass ich sogar wegen den armen Antialkoholiker und so weiter verzichte, der in der Gemeinde ist, ich trinke keinen Schluck Wein. Nein, aus Liebe zu den Alkoholikern. Oder ehemaligen Alkoholikern. Ich werde keinen Anstoß, kein Ärgernis geben. Das ist Gnade. Die Gnade befähigt mich zum Verzichten. Oh, das ist Gnade. Leute, die meisten Christen haben es gar nicht begriffen. Gnade ist nur, dass ich in den Himmel komme. Nein, dazu ist die Gnade überhaupt nicht. Ich komme allein durch meine Bekehrung in den Himmel. Aber Gnade ist, dass ich aus meinem Leben etwas mache. Dass ich die Güte Gottes auslebe. Dass ich die Güte Gottes genieße. Paulus sagt, ja, ich kann beides. Ich kann eine Frau haben wie Petrus und ich kann auch ledig sein, in Zölibat leben, so wie die anderen Apostel. Ich kann beides. Ich kann so und so sein. Da gehe ich deshalb nicht verloren. Ich bin unter Gnade und ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, was die Gnade wirklich ist. Die Gnade macht mich fähig, Single zu sein und die Gnade macht mich fähig, zu heiraten und die Gnade macht mich fähig, sogar ein paar Mal zu heiraten, wenn es sein muss. Verstehst du? Je nachdem. Guck mal, wenn ich daran denke, der Jakob, der musste die Lea nehmen und der musste die Rahel nehmen. Dem blieb nichts anderes übrig. Das wollte das Gesetz oder sagte, bei uns ist Sitte. Es ist egal, was die Sitte ist. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 8. Denn da sagte den Ledigen und den Witwen, sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, so wie ich. Aber ihr müsst es nicht. Es gibt kein Muss in der Bibel mehr. Verstehst du, wenn du unter der Gnade bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Du musst nicht mehr. Halleluja. Wenn ich das eine oder das andere noch kann, das ist dann in der Gnade, auch wenn in aller Schwachheit geschieht. Die Gnade Gottes kompensiert, wiegt gleich alles auf, aus der Gnade her. Ich kann beides, ich kann verzichten, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann groß sein, ich kann klein sein, ich kann anerkannt sein, ich kann verachtet sein. Das ist Gnade. Als wir hier uns mal besuchte, hier in diesen Räumen, da kam, Johannes, du hast dich so verkleinert. Der kannte mich noch von der großen Kirche. Verstehst du, die Kirche war so groß wie ein Fußballplatz, verstehst du? Und hier, was sie verkleinert. Weißt du, ich kann groß sein und ich kann klein sein. Das ist Gnade, dass ich nicht hänge an den Sachen. Und Gnade ist, dass ich Sachen loslassen kann. Die große Kirche, auch die kleine Kirche, verstehst du? Ich kann beides loslassen, wenn es was ist, wenn es nötig ist. Gnade schafft immer den Ausgleich zu meinen persönlichen Macken und meinen Schwächen, meinen Begierden. Nur von Gnade bei Gott. Auch wenn es nur 8 Leute waren, die sich retten ließen. Stell dir mal vor, der war 120 Jahre predigt der Kerl und nur 8 Seelen werden gerettet. Seine eigene Familie und dann die Rindviecher, die noch in die Arche kamen, der Esel und dass der Teufel noch übernachtet hat, auch mit dem Esel. Gott schafft Ausgleich. Die Gnade schaut nicht auf das Äußere, schaut nicht auf die Abstammung, schaut nicht auf die Ränge. Ja, die Gnade überspringt alles. Geschwister, wir müssen anfangen, die Gnade zu begreifen. Was ist wirklich die Gnade? David war das 8. Kind, verstehst du? Und er fern lief, der wurde nicht einmal eingeladen, als der Samuel kam, um den König zu salben. Das 8. Kind. Aber er fand Gnade bei Gott. Halleluja. Und das ist das Wichtigste. Nicht Gnade beim Vater finden, Gnade bei der Mutter finden, Gnade bei den Geschwistern finden, Gnade bei Gott finden. Und jetzt schauen wir uns Paulus sein Leben an. Obwohl Paulus so viel Böses getan hat. Ja, er schnaubte mit Drohen und Morden und wollte die Christen noch viel mehr Leid zufügen, auch in Damaskus. Er verfolgte Jesus und er fand Gnade bei Gott. Schau doch so was an. Und dann sagt noch der liebe Gott zu ihm, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Auch das ist Gnade, dass Gott so einen Lumpen nimmt wie den Paulus. Dann sagt er, den kann ich noch gut gebrauchen. Er hat studiert. Verstehst du, wenn er wirklich unter der Gnade lebt, in der Gnade bleibt, aus dem kann noch was werden. Und dann geht er nach Hause, bleibt in der Wüste Arabiens. Nach 14 Jahren wird er endlich mal gerufen. Der hat gewartet auf die Stunde der Gnade. Die Gnade, bis er scheint, bis da dieser Barnabas kommt und sagt, Bruder, möchtest du nicht uns helfen, in der Gemeinde mitzuarbeiten? Er war für Gott ein auserwähltes Werkzeug. Er wählt sogar vor Grundlegung der Welt. Liebe Zeit. Da ist noch, weißt du, Gott erlaubt, dass dumme Sachen in unserem Leben passieren. Dass wir schlecht werden, dass wir Ganoven werden, dass wir Mörder werden, dass wir Verbrecher werden, dass wir, ja, alles verplempern. Schau, in der Bibel haben wir lauter Geschichten. Moses war ein Mörder. Ich könnte die Geschichte erzählen, verstehst du? Es ist schlimm. Und, ja, und gerade solche Leute gebrauchst du und du zeigst uns diesen religiösen, frommen Leuten, zeigst du, ich nehme die Süfkis an, Noah war ein Säufer, war besoffen, was weiß ich. Und ach, ich kann da so viel sagen, was die Leute alles waren. Ich möchte nicht schlecht über die Leute reden. Aber die Bibel zeigt uns, das waren keine besonderen Leute, das waren schlechte Menschen. Und Gott hat die Schlechten erwählt, dank der Gnade. Dank der Gnade, Halleluja. Die Gnade sieht auf das Herz an. Sieht das Herz an, sieht einen guten Kern in einem Menschen. Und viele Menschen, die hier auf der Straße, auf dem Kudamm sind, und dort pennen und so weiter. Diese Menschen haben ein gutes Herz. Als ich dort anfing zu missionieren, 3 Wochen habe ich dort gepredigt. Ich habe gemerkt, Mensch, diese Leute, da ist die Ehe gescheitert, da ist die Wohnung konnte ihn bezahlen, dann, der ist arbeitslos geworden, das ist so vieles, aber der Mann hat so gutes Herz, und der führt sogar noch die Tauben und die Katzen und so weiter, das liebt zu den Tieren. Da jemand hat mir gesagt, von Menschen bin ich so enttäuscht, ich liebe nur noch die Tiere, aber es ist egal, die Menschen haben noch einen guten Kern, in aller Liebe, was sie auch sind, und Gott hat die Menschen liebt, er will aus diesen Menschen was machen, die Gnade Gottes, das sieht unsere Bestimmung. Und jeder hat irgendwo von Gott eine Bestimmung. Und wir müssen fragen, warum ist das so runtergekommen? In Genf, in der Genfer Bibelgesellschaft, und das ist die Geschichte für die Gründung von der Genfer Bibelgesellschaft, da war ein Bibelhändler, Kolporteur, der ging und hat Bibeln verkauft, der steigt in einen Zug rein und bitte möchten Sie nicht ein neues Testament, Sie sitzen da, Sie müssen so weit fahren, möchten Sie nicht was zum Lesen haben, verkauft so eine Bibel an einem, will verkaufen, und da sagt dieser Mann, was haben Sie da? Bibel, einen ganzen Koffer Bibel, ich kaufe Ihnen alles ab, was kostet das? Und er kauft ihm seine ganzen Bibeln ab, schmeißt zum Fenster raus, und der Mann ist gebrochen und sagt, guck mal, dieser Mann hat Gottes Wort zum Fenster rausgeworfen, er war so frustriert, und hat aufgehört, mit Bibeln zu handeln. Er hat sich im Bart wachsen lassen, sich nicht mehr gepflegt. Er war gebrochen. Ein gebrochener Mensch war der. Und auch an Gott gescheitert. Warum ließ Gott das alles zu? Weißt du, alles ist Gnade. Auch wenn wir für Gott arbeiten dürfen, auch wenn wir Misserfolg haben, auch das ist Gnade. Und jetzt ist er da, ist er so frustriert. Aber der liebt den Herrn. Aber ist so an Gott frustriert, ihm ist alles wurscht. Hat die Lust verloren, auch für Gott zu arbeiten. Und die Geschichte ist schrecklich. Und dann hört er, in dieser Stadt kommt heute ein Evangelist, der heißt Alexander, und kommt dieser Evangelist und der Predigt ist ein ganz dynamischer Mann. Und dergleichen. Und dann sagt dieser Mann, möchte ich mal hören. Ich möchte vielleicht auch dieses alte Feuer wiederfinden. Vielleicht hilft es mir. Und dann erzählt er seine Geschichte, wer sich bekehrt hat. Da sagt er, ich war verzweifelt am Leben. Ich lag am Bandam, dort und dort. Und ich lag und als ich so am Bandam liege und sehe einen Koffer, da bin ich aufgestiegen und habe geguckt, was da ist. Und ein ganzer Koffer Bibeln fing an zu lesen und ich bin Christ geworden. Ich möchte dem Mann danken. In der Ewigkeit werde ich dem Mann danken, der mir einen ganzen Koffer Bibel dort im Graben, genau an der Stelle, wo ich mir das Leben nehmen wollte, hingelegt hat. Und der Mann weint hinten an der Tür, steht an der Tür, verstehst du, ihm laufen die Tränen. Und er sagt, Heiland, und bitte vergib mir, dass ich mit dir so gehadert habe. Meine Arbeit für dich ist nicht umsonst und war nicht vergeblich. Verstehst du, jetzt, meine Zeit ist ausgelaufen, aber jetzt ist seine Zeit gekommen. Und der predigt jetzt an mir. Und der hat dann nachher auch die Genfer Bibelgesellschaft gegründet. Verstehst du, guck mal, was aus dem Mann geworden ist. Nur weil einer zuerst mal gescheitert ist oder vermeintlich gescheitert ist. Weißt du, es ist alles Gnade, auch wenn wir scheitern. Gib dich nicht auf. Die Gnade hält es. Und guck mal, das Schöne war dabei, dass er fing wieder Feuer. Er fing wieder den Eifer und sagte, meine Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Die Gnade gibt mir weiter eine Perspektive, gibt mir wieder Sinn und Hoffnung in meinem Leben. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes wälzt die Schuldfrage ab. Warum, weshalb und wieso? Nimm die ganzen Schuldgefühle, nimm die ganze Beklemmungsgefühle und Angstzustände weg. Ja, die Gnade befreit mich von jeder Bedrückung. Ich muss nicht mehr als wie dieser liebe Bruder verzweifelt, verstehst du, dahin siechen. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht schämen, ich muss mich nicht verstellen. Die Gnade, guck mal, was die Gnade alles vermag, einen Selbstmörder zu einem Evangelisten zu machen, der noch viele Menschen das Leben gerettet hat. Und gerade die Genfer Bibelgesellschaft ist eine ganz tolle Einrichtung. Die Gnade beendet unsere Verzagtheit, beendet unsere Begrenztheit, hat Auswirkungen auf unser ganzes Innenleben. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast. Das hat der Mann gebetet dort an der Tür. Herr, es hat sich wirklich gelohnt. Halleluja, dieser Koffer, was der andere nicht wollte. Gott erlaubt manchmal Missgeschick in unserem Leben. Auch das ist Gnade. Er erlaubt Krankheit, er erlaubt Unfälle, er erlaubt Spott und Hohn und Verachtung und was weiß ich alles. Gott liebt uns und Gott kommt durch diese Zucht, was wir Zucht nennen, was hier drin steht, zu seinem Ziel. Er steht zu mir, er liebt mich, Er ist für mich und wer und was kann gegen mich sein? Halleluja. Die Gnade ist es, die Gnade ist so stark. Der Begnadigte weiß, ich bin gesegnet und egal, was vorgefallen ist und vorfallen wird, denk an Moses, der ist ein Mörder geworden und Gott hat nach 40 Jahren den Mann noch ganz mächtig benutzt, wie keinen anderen. Gnade macht aus jedem Fluch einen Segen und aus jeder Sünde sogar einen Segen. Schau den Betrüger Jakob, ja, was Gott alles gemacht hat in seinem Leben. Gott ist großzügig, bei ihm ist viel Vergebung, das heißt, bei ihm gibt es viel Gnade, Lob und Dank, viel Erbarmen. Er hat Mitleid mit den armen Menschen. Die Gnade Gottes verwandelt selbst das Schlimmste und den Schlimmsten, sogar, ja, macht aus den bösesten Dingen, macht das Optimalste noch. Denk an Josef und der Geschichte der Familie Jakobs. Die ganzen Anschläge Satans macht Gott zunichte und die Gnade macht, dass er doppelt gesegnet wird und bei uns, dass er dreifach, vierfach, zehnfach, hundertfach gesegnet werden. Der Teufel wollte uns gar alles klauen und so weiter und die Gnade bringt das Leben wieder zurück. Wie oft sind Menschen dem Teufel schon von der Schippe gesprungen? Und das Gnade war, weil Gott noch was vorhatte? Oder weil Hiskia sein Leben um 15 Jahre verlängert wurde? Die Gnade verwandelt unser Schicksal, bringt Glück in unserem Leben, bringt neuen Aufschwung. Der Mond nimmt wieder zu, Halleluja. Jericho, Mondstadt. Ja, der nimmt wieder zu. Ich bin nicht mehr der Blinde, mir geht das Leben nicht vorbei. Es kommt ein neues Hochgefühl, eine neue Stimmung in meinem Leben. Wer unter der Gnade steht, ja, der hat einen Trumpf in der Hand. Die Gnade Gottes wird mich nicht verlassen. Ich halte mich nicht an menschliche Regeln, nicht an irdischen Normen oder religiösen Gesetzen. Nein, die Gnade übersteigt alles. Die Gnade Gottes übersteigt alles. Ich bin nicht wert, aber er macht mich wertvoll. Ich bin nichts, aber er macht aus mir alles. Halleluja. Was hat er doch aus dem gemacht? Denkt drüber nach. Bei der Gnade braucht man ja nur die Beziehung zu Gott. Gott muss uns nur in seine Hände bekommen. Und meine Bibel sagt, er wird den Glimmenden doch nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird ihn nicht abbrechen. Das ist nicht Gott. Wer das macht, das ist da vom Teufel. Die Gnade, ja, sagt einfach, ich lass dich nicht fallen, ich gebe dich nicht auf, ich halte zu dir, auch wenn sie alle weglaufen. Das ist Gnade. Jeremia Kapitel 39, Vers 17. Dich aber werde ich retten, sagt der Herr, dass ich versprochen habe, du wirst nicht in die Hände deiner Feinde fallen, von denen du dich fürchtest. Dich will ich retten, das ist Gnade, dass er gerade mich retten will, mir helfen will. Die Gnade macht mein Leben spannend und interessant. Jesaja Kapitel 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, der Erbarmer. Herr, erbarm dich meiner. Verstehst du das? Wenn du das hörst, wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann reicht es, dann hast du Gnade vor Gott gefunden. Und eines Tages wirst du, wenn du aus dem Grab rauskommst, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Ja, das wird kommen. Und eigentlich, ich werde in den nächsten Tagen sprechen, wir müssen außerhalb von Raum und Zeit leben. Eigentlich sind wir schon. Wir leben ja nur noch unsere Geschichte noch ein bisschen nach. Wir machen nun die Nacharbeit. Die Auswirkung der Gnade ist, dass du ein Begnadigter bist, hast eine neue Vergangenheit und eine neue Zukunft. Ja, mit Gott lebst du in einem Jetzt. Das Alte ist vergangen. Oder ist noch immer da. Aber es ist für dich, für Gott, von der Warte Gottes aus vergangen. Gnade ist das göttliche Recht. Und du bist nicht mehr unter dem Gesetz der Religion oder Gesetz der Menschen. Für dich gilt ein anderes Grundgesetz. Nicht die Scharia und die Tora, sondern du lebst unter der Gnade. Das ist dieses universelle Gesetz. Gnade, mir ist Erbarmung widerfahren. Und die Gnade ist älter als alle Gesetze. Auch die Gesetze Gottes. Die 10 Gebote und das alles, die Gesetze, was die Israeliten hatten, ist nur ein Einschub in der Geschichte. Aber vorher war Gnade. Noah fand Gnade bei Gott, da gab es noch kein Gesetz. Adam und Eva und der Nachkomme Evas wird der Schlange den Kopf zertreten, das war auch Gnade. Gnade ist älter als alle Prinzipien, selbst das vollkommenste Gesetz. Gnade ist, wir werden beschenkt vom Herrn, wir werden bedient von Gott, wir werden von Gott gepflegt, wir werden von Gott getragen. Gott trägt mich durch, das ist Gnade, dass ich jeden Tag durchgetragen werde. Ich habe lange Zeit als junger Pastor nicht verstanden, wie die älteren Geschwister sagen konnten, ich danke Gott für die Gnade, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Und was? Ich habe gedacht, wie können Sie für die Gnade danken? Aber ich bin selber heute jetzt in dieser Phase, wo ich Gott danke, dass ich jeden Tag aufstehen kann, jeden Tag meine Arbeit machen kann, jeden Tag Gottes Wort lesen kann und immer noch bei klarem Verstand bin. Die Gnade Gottes nimmt meine Unfähigkeiten, meine Dummheiten, meine Mängel weg. Und ich werde erfüllt von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes qualifiziert mein Leben, macht mich tauglich, macht mich fit für das Leben. Halleluja. Da, wo ich unqualifiziert bin, wo ich schlecht bin, da gibt er mir Impulse. Er versetzt mich in den Stand, dass ich ein Profi bin. Halleluja. Was bin ich? Ich muss mich nicht profilieren. Ich bin durch die Gnade Gottes, was ich bin. Und ich muss mich nicht rühmen, ich muss mir nichts einbilden. Die Gnade qualifiziert mich, macht mich zu einem Professionellen, zu einem Experten. 1. Korinther 15, Vers 10, noch ganz schnell. Alles, was ich bin, was ich kann, was ich habe, bin ich allein durch die Gnade, durch die vergebende Gnade Gottes. Und seine Gnade war es nicht vergeblich an mir. Gott hat nicht umsonst an mir gearbeitet. Die Gnade war da. Und ich habe nicht mehr als alle anderen, sondern Gott hat allen Kindern Gottes gleiches Maß an Gnade. Alle können rein, die damals vor dem Rathaus standen. Alle eure Schulden können erlassen werden. Kommt rein. Aber keiner hat sich getraut. Keiner hat es wahrgenommen. Nur vielleicht ein paar einfältige Menschen. Und den Einfältigen gibt Gott Gnade. Lob und Dank. Den Demütigen schenkt er Gnade. Ich werde von Gott getragen und gehalten von der Gnade. Ja, wir sind hier auf dieser Welt. Und das ganze Ausmaß der Gnade werden wir erst entdecken, wenn wir bei ihm sind, was das alles war. Amazing Grace, oh wunderbare Gnade. Wir haben es gar nicht verdient. Wir werden bewundern und staunen. Wenn ich einmal bei Gott im Himmel bin, da werde ich nur staunen, was die Gnade aus mir alles gemacht hat. Durch wie viele Stunden mich der Herr durchgetragen hat. Alles, was ich bin, das ist Gnade. Ja, ich bin von Gott akzeptiert, weil Christus akzeptiert wurde. Gnade richtet mich wieder auf. Halleluja. So wie der verlorene Sohn nach Hause kam, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Und das ist die Gnade aus Gnaden. Der Vater hat ihn aus Gnaden angenommen, aus Liebe angenommen. Und Gnade und Liebe gehören zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns aus Gnaden angenommen hast. Und alles, was wir sind und was wir werden und ja, was wir erreichen werden, irgendwie mal bei dir im Himmel sehen werden, das ist alles nur Gnade. Alles Gnade und unverdiente Weise hast du uns geschenkt, hast du uns gegeben, damit sich keiner rühmen kann. Und ich will mich auch nicht rühmen. Und wenn ich mich rühme, dann rühme ich mich nur der Gnade, die du mir gegeben hast. Du hast mir Erbarmen widerfahren lassen. Du hast mich rausgeholt aus Sünde, Nacht und Finsternis und aus der Gewalt Satans. Du hast mich zu deinem Diener gemacht. Ich darf dein Wort verkündigen, darf dir dienen, auch wenn es in Schwachheit ist. Herr, aber ich diene dir mit Freude, aus Liebe, weil du so viel für mich getan hast und weil du mich nicht aufgegeben hast. Oh, wie oft hättest du mich hinschmeißen können und wie oft hättest du Ärger aus mit mir machen können, aber du hast Gnade gehabt, immer wieder, dass ich von vorne anfangen kann, dass ich weitermachen kann und dass du mich begleitest bis zum letzten Atemzug. Gnade, Halleluja. Danke, Jesus, für diese Gnade. Amen.